Liebe Geschwister, schön euch zu sehen hier alle. Wir haben ja gerade von Jesus gesungen und am Anfang der Woche hatte ich so den Impuls, mir den Weg von Jesus, den er mit seinen Jüngern gegangen ist, in den Evangelien mal anzuschauen, bisschen tiefer. Und da geht es mir jetzt, auch heute, geht es mir jetzt gar nicht so sehr um irgendwelche Streitgespräche mit den Pharisäern oder irgendwelche riesigen Predigten, die Jesus vor den Massen gehalten hat. Das werden wir vielleicht auch am Rande mitkriegen. Aber eigentlich geht es mir ganz konkret um den Weg von Jesus mit seinen Jüngern, mit den Zwölfen, den er gegangen ist. Und ja, wie ist das losgegangen? Können wir zum Beispiel in Lukas 5 lesen. Und es sind vielleicht ein bisschen viele Bibelstellen, aber sie sind alle aus den Evangelien. Ihr müsst nicht viel hin und her blättern. Es ist alles in diesen vier Büchern. Also Lukas 5, da geht's los. Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmengen auf ihn andrängten, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er stieg aber in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Jesus macht hier gleich am Anfang ganz klar, dass er nicht irgendwie ein weiterer Prediger ist, von denen damals viele durch die Lande zogen, so einer von diesen Wanderrabbis, nur einer unter vielen. Er legt hier los gleich mit einem Beweis seiner Vollmacht. Er sagt zu Simon, der später dann Petrus genannt wird, der ein erfahrener Fischer war, der weiß eigentlich, man fängt nachts Fische oder am frühen Morgen, aber nicht am Tag. Irgendwie, wenn man da schon ein paar Stunden gepredigt hat, dann so Richtung Mittag vielleicht oder so, da fängt man eigentlich keine Fische. Aber Simon macht es halt trotzdem und vielleicht auch gerade deswegen, weil er in der Nacht vorher ja nichts gefangen hat, wie er sogar zugibt, und ja, macht dann diesen riesigen Fang. Und Jesus ruft ihn nicht zum Fischer sein, sondern zum Menschenfischer sein. Kann man sich jetzt vielleicht so ein bisschen die Frage stellen, wie ist das? Sollen wir wirklich die Menschen fangen? Also so ne, einfangen irgendwie, einsperren? Das ist es natürlich nicht. Aber die Konsequenz von Jesu Aufruf hier, die ist ganz klar in Vers 11. Sie fahren ans Land, sie verlassen alles und folgen Jesus nach. Und ja, sie folgen dieser Berufung. Sie folgen ihm nach. Und jetzt sind sie mit ihm auf dem Weg. Das war so der Start, die Berufung, der erste Schritt. Und sie sind diesem Ruf gefolgt. Und das finde ich so cool zu sehen. Auch die anderen, meinetwegen nehmen wir diesen Levi. Matthäus, glaube ich, ist er dann später genannt. Der Zöllner ist. Der hat seine Zollhütte oder Zollbude da irgendwo an der Straße, vielleicht auch ein befestigtes Haus, weiß ich nicht. Und Jesus sagt, folge mir nach, und er haut ab. Er geht hinterher. Er geht mit Jesus. Dieses alles stehen und liegen lassen, das finde ich so cool zu sehen. Aber wie geht's dann weiter? Dann kommt eine ganz lange Zeit der Lehre, der Unterweisung. Die Jünger müssen ganz viel lernen. Sie müssen ganz viel umlernen. Also alte Sachen vergessen, neue Sachen neu lernen. Und in diesem ganzen Block der Lehre und der Unterweisung der Jünger ist natürlich ganz prominent die Bergpredigt. Und da wollte ich ein paar Passagen draus lesen. Matthäus 5. Vers 1. Und da redet Jesus jetzt hier nicht nur zu den Volksmengen, sondern auch zu seinen Jüngern, wie ich ja gesagt hatte. Vielleicht hören die Volksmengen auch zu. Es geht mir darum, was er hier zu seinen Jüngern eigentlich sagt. Als er die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie den Propheten getan, die vor euch waren. Es wird ganz klar hier, am Anfang dieser langen, langen Predigt ist schon sehr deutlich, Gottes Reich ist ganz anders. Ich weiß nicht, ob die Rabbis damals solche radikalen Botschaften verkündet haben. Jesus ist hier auf jeden Fall total radikal. Er sagt, das, was hier auf der Welt ist, das ist zwar die eine Sache. Und wie er später sagen wird, die Menschen, auch wenn sie mit Jesus gehen, die bleiben hier in der Welt. Aber das Reich Gottes, in das wir dann auch eintreten, wenn wir mit Jesus gehen, und was unser eigentliches Zuhause ist, das ist was ganz anderes. Und da zählt was ganz anderes als wichtig und als wertvoll. Und ja, diese Seligpreisungen hier, die sind so ein totaler Kontrast zum Hier und Jetzt, zu dem, was man so vor Augen hat. Wie in Vers 12 steht, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Also im Prinzip ist das so eine Art Arbeit, die man hier tut. Dieses Trauern, Armsein im Geist und so weiter. Da kriegt man allerdings kein Geld als Bezahlung, sondern das ist ein anderer Lohn. Und wenn wir weiterlesen, dann redet er hier primär zu seinen Jüngern. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Salz kennen wir heute gar nicht mehr so primär als das, was es damals war. Salz ist für heute so ein kleiner Streuer, der auf dem Tisch steht, im Restaurant oder auch hier am Schloss vielleicht. Aber Salz hatte damals einen total anderen Hintergrund eigentlich. Es war damals da als etwas, was Haltbarkeit erzeugt. Man hat das Fleisch damals eingepökelt. Manche kennen das vielleicht noch, so richtig in dicke Salzlake und es damit haltbar gemacht. Und natürlich auch, um Geschmack zu bringen. Das ist ganz klar. Ich habe gelesen, es gab einige, ich glaube vor allem im Mittelalter, die haben alles einfach weil sie genug Salz hatten und weil sie reich waren und sich das Salz leisten konnten, haben sie alles total versalzen, alles essen. Also einfach, um zu zeigen, am Hof des Königs meinetwegen, um zu zeigen, ich habe das Geld, ich kann mir das Salz leisten, ich hau das da rein. Und das Licht ist eine andere Sache, wo er hier sagt, ja, die Jünger sind das Licht der Welt. Und das Licht ist hier, wie er auch sagt, ist weithin sichtbar. Das Konzept eines Leuchtturms ist total wichtig. Auch jetzt, wo die Schiffe alle mit GPS und was auch immer fahren, Leuchttürme werden gebraucht. Und die Jünger sollten hier ein Leuchtturm sein. Und das Licht ist aktiv. Es ist ja nicht so, dass die Dunkelheit das Licht vertreibt, sondern es ist andersrum. Das Licht ist das, was, wenn es da ist, die Dunkelheit vertreibt. Und nur wenn das Licht weg ist, dann gibt es überhaupt Dunkelheit. Und nicht andersrum. Und in Vers 17 geht er auf eine andere Sache ein. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das ist auch wichtig hier zu sehen. Jesus löst sich nicht total von dem Alten Testament, von dem Gesetz und von den Propheten. Er erfüllt das Ganze. Und das ist auch eine Sache, die ich total radikal finde. Wo er nicht sagt, ich gebe euch irgendwie weitere Gesetze, haltet die jetzt alle auch noch ein, wie es vielleicht manche Lehrer damals gemacht haben, wie es auch die Pharisäer öfters mal gemacht haben, gegen die Jesus dann angegangen ist. Jesus hat gesagt, das Gesetz und die Propheten werden in mir erfüllt. Und an anderer Stelle sagt er, ich bin es, von dem sie sprechen. Ich bin der, der kommen soll. Und diese ganzen Prophezeiungen, ja, die treffen zu auf Jesus. Und das ist auch eine ganz wichtige Lehre, dass nicht das Alte weg ist. Das hat er seinen Jüngern schon sehr früh gesagt. Das Alte ist nicht vergangen, es ist nicht, könnt ihr nicht vergessen, sozusagen, sondern es ist weiterhin wichtig. Und in Matthäus 6, ab Vers 5 lesen wir, was es mit dem Beten auf sich hat. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn deine Tür geschlossen ist, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gott geht es nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten. Ich denke, das wissen wir. Ich sage es trotzdem nochmal. Es geht ihm nicht um irgendwie Publicity, Public Relations, irgendwie groß was herzumachen, was in der Welt heute so wichtig ist. Da beschäftigen sich so viele Leute mit. Irgendwie etwas, was eigentlich was ganz Normales ist, irgendwie ein Waschmittel oder so, total als das coole Ding hinzustellen. Da wird sich ausgedacht, was auch immer, also meistens ist es ja Quatsch, ne? Wir wissen das, was in der Werbung so zu hören ist, das meiste ist einfach nur ausgedacht. Aber es soll uns dazu bringen, dass wir das toll finden. Und genau dieses Gebäude, was wir extra aufbauen in der Werbung, was wir dazu benutzen, als Menschen, andere zu überzeugen, das braucht Gott alles nicht. Gott an sich, es geht ihm um uns. Es geht ihm nicht um irgendwas Äußeres. Und ja, Gott muss auch nicht Werbung machen. Er möchte eine Beziehung zu uns haben und das nicht über mehrere Ecken. Wir sollen Gott nicht von irgendwo herkennen, von irgendjemandem, der uns von ihm erzählt hat und der weiß es dann wieder von einem, der mal ein Buch geschrieben hat und das hat er gelesen oder so. Gott ist daran interessiert, mit uns eine persönliche Beziehung zu haben. Und ja, wenn es hier um das Beten geht, dann ist das die Pflege dieser Beziehung. Das ist das, was wir ja, als Austausch mit Gott haben. Und wir sollen es nicht nur, würde ich sagen, also als Heuchler natürlich gar nicht, irgendwo sich hinzustellen und wie es damals wohl üblich war, die Hände so zum Himmel zu erheben und dann laut zu beten, Das braucht Gott gar nicht. Gott braucht keinen, der Werbung für ihn macht. Und vor allem geht es Gott nicht darum, dass irgendjemand einen Anschein erweckt. Es geht ihm ja nicht darum, was ich tue, wenn andere mich sehen, sondern vor allem geht es ihm darum, was ich tue, wenn andere mich nicht sehen. Was ich dann tue, wenn ich alleine bin. Wenn ich, wie es hier steht, wenn ich in meine Kammer gehe und meine Tür zumache, was mache ich dann? Bete ich dann? Rede ich mit meinem Gott und mit meinem Herrn? Und ja, wir können uns alle überlegen, was das bei uns ist. Was machen wir, wenn wir alleine sind? Wenn wir die Gelegenheit haben? Einfach Zeit, freie Zeit. Was machen wir dann? Und ja, vielleicht ist das ja ein Punkt, wo wir wieder neu umkehren müssen zur ersten Liebe. Dazu, ja, wirklich zu erkennen, wer Jesus eigentlich ist und was er für uns getan hat und wie sehr uns das betrifft. Ich meine, das haben wir jetzt die letzten 2 Wochen alle schon so oft gehört. Aber es geht wirklich um alles. Alles oder nichts. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt nur mit Jesus oder ohne Jesus. Und ohne Jesus beziehungsweise getrennt von Jesus wollen wir alle nicht sein. Dann möchte ich weiterlesen in Vers 19 von Matthäus 6. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das schlägt hier in die gleiche Kerbe. Es ist was anderes, was Jesus anspricht. Es ist nicht das öffentliche Gesehenwerden, das irgendwie Vorspielen vielleicht von etwas, was gar nicht da ist, sondern es geht hier um, ja, meine Begierde, mein Verlangen. Wonach ist mein Verlangen? Wo sammle ich meinen Schatz? Ist mein Schatz in meinem Bankkonto oder in meiner Spardose oder unter meiner Matratze? Für Leute, die der Bank nicht mehr vertrauen inzwischen. Gottes Reich ist total anders. Es geht Gott überhaupt nicht um Geld. Und das Verrückte finde ich, Jesus sagt hier gar nichts dagegen, Schätze zu sammeln. Jesus sagt, es ist gut, sammel doch deine Schätze, aber sammel sie am richtigen Ort. Sammel sie nicht auf deinem Bankkonto oder in deiner Spardose. Sammel sie im Himmel. Sammelt eure Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Da müssen wir keine Angst haben, dass irgendwer uns das wegnimmt. Es geht nicht. Und ja, es geht hier um unser Herz. Nicht um irgendwas Weltliches, um irgendwas Irdisches. Es geht um unser Herz. Das macht Jesus ganz klar. Und ja, wie Jesus ja auch weiterredet, er macht es ganz klar. Seinen Jüngern gegenüber, den ganzen Leuten, die auch noch zuhören, es geht ihm ganz klar um was ganz anderes als der ganzen Welt. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Das ist hier eine andere Sache, die hat auch sehr mit unserem Herzen zu tun. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass wir sagen, irgendwer ist irgendwie, also wenn wir ein Urteil fällen über irgendjemanden oder irgendetwas. Das kann ja auch in unserem Herzen alleine sein. Das ist einfach nur ein Gedanke, der uns durch den Kopf geht. Schon das ist Richten. Kann Richten sein. Und ja, Jesus sagt hier, pass auf, wenn du richtest, dann solltest du als allererstes dich selbst richten. Du sollst zuerst den Balken aus deinem Auge ziehen. Du sollst zuerst auf dich gucken. Wenn du siehst, wie jemand anders vielleicht etwas falsch macht, dann prüfe dich zuerst selber. Das ist so einfach zu sagen, ja, der macht das falsch oder die macht das falsch. und dann völlig zu vergessen, was in meinem Herzen ist. Völlig zu sagen, ja, alle anderen sind irgendwie übel drauf, ich aber doch nicht. Dieser Gedanke, der schleicht sich so leicht ein. Und Jesus sagt hier ganz klar, guck zu dir, guck auf dein eigenes Herz, prüfe dich. Und er sagt, wenn wir das nicht tun, dann ist unser Urteil auch völlig daneben. Also wie kann man denn, um hier im Bild zu bleiben, wie kann man denn jemandem einen Splitter entfernen, wenn man selber so einen dicken Balken im Auge hat? Also es funktioniert ja einfach nicht. Wir müssen erst selber mit Gott in Ordnung kommen. Mit Gott, ja, ganze Sache machen, bevor wir anderen dazu helfen können. Bevor wir andere auf den Weg führen können. Lass uns mal in Vers 15 weiterlesen. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist hier die Anleitung zur Unterscheidung. Also die Ermutigung zur Unterscheidung. Es gibt da welche, die tun so, als ob. Die sind aber eigentlich keine Schafe. Und es gibt ja sogar dieses Sprichwort im Deutschen, der Wolf im Schafspelz. Das hat die Bibel geprägt. Ich denke mal die Lutherbibel. Und ja, er sagt es hier auf eine Weise an den Wölfen und den Schafen, aber auf der anderen Seite sagt er auch, guck doch, was für Früchte da sind. Wenn ich zu einem Birnbaum gehe und da hängt plötzlich ein Apfel dran, dann weiß ich doch, hier ist irgendwas komisch. Also entweder hat da jemand einen Apfelbaumzweig eingepfropft, was noch die natürlichste Variante wäre, oder vielleicht einen Apfel da irgendwie mit einem Bindfaden rangehangen oder so. Aber irgendwas ist da passiert. Normalerweise tut der Birnbaum das nicht, dass er da einen Apfel wachsen lässt. Und es ist hier ganz klar verständlich, was Jesus sagt. Er spricht so oft in Bildern, damit wir begriffsstutzigen Menschen das verstehen können. Damit wir sagen können, ah, so meinst du das. Und ja, wie wir in der Bergpredigt hier gesehen haben, geht es ihm ja total oft ja gar nicht ums Äußerliche. Und wenn wir in Lukas gucken, ich glaube diese Stelle, Lukas 6 da, das ist die Feldrede. Da wollte ich auch noch eine Stelle anschauen mit euch zusammen. Das gibt es auch in der Bergpredigt, aber ich finde es hier klarer ausgedrückt irgendwie. Lukas 6, Abvers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Das Alte Testament, das Gesetz, wird hier nicht aufgehoben. Jesus sagt hier nicht, es ist gesagt, also wie er an anderer Stelle sagt, es ist gesagt, du sollst deinen Freund lieben und deinen Feind hassen, was im Alten Testament hier steht. Er sagt nicht, das ist jetzt ausradiert, durchgestrichen, sondern er verschärft das noch. Er geht noch eine Stufe weiter. Er sagt, liebt nicht nur eure Feinde, Freunde, sondern, genau, eure Feinde. Was ja im Alten Testament eigentlich nicht gefordert war. Sondern da war gesagt, ja, die darfst du ruhig hassen. Das sind ja deine Feinde. Und das machen ja auch alle Menschen hier in der Welt. Ne, wer liebt denn schon seinen Feind? Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von Jesus. Kein anderer hat das gesagt. Kein anderer ist so radikal gewesen, so voller Liebe. Und er hat es ja nicht nur gesagt. Wenn wir das Leben von Jesus uns anschauen, dann hat er es getan. Das sehen wir ganz klar. Er hatte so viel Geduld mit den Pharisäern, mit denen er so viel diskutiert hat. Und ein paar sind tatsächlich überzeugt worden. Zum Beispiel Nikodemus. Aber ja, es geht ihm hier nicht nur darum, wie heißt dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, ne? Also so negativ, ich tue das jemand anders nicht, was ich auch nicht haben möchte, sondern andersrum, ich gehe in Vorleistung, ich sage, ich tue dir das, weil ich das gerne auch selber erwarten möchte. Nicht unbedingt von dir, aber ich gebe. Ich gebe gute Sachen. Und ja, es ist so krass ausgedrückt. Liebt eure Feinde. Klare Ansage. Und er sagt das hier denen, die hören. Und das ist eine Willensentscheidung. Will ich hören oder will ich nicht hören? Auch wenn wir jetzt hier sitzen, ist es eine Willensentscheidung. Will ich auf das, was Jesus hier sagt, hören oder will ich es nicht? Und das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen sollten. Will ich eigentlich noch hören? Höre ich das nur mit meinen Ohren oder höre ich es tatsächlich und nehme es auch an? Okay, lass uns in Johannes springen. Johannes 13, Vers 31. Das ist jetzt eine andere Situation. Das ist jetzt keine öffentliche Rede, sondern da ist er mit seinen nur noch 11 Jüngern zusammen in diesem Obergemach. Im Kapitel 13 vorher hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und jetzt ist Judas weg. Und wir lesen einfach ab 31. Als er nun, also Judas, hinausgegangen war, spricht Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Am Anfang dieser Stelle ist er total abstrakt, finde ich. Das ist vielleicht so ein bisschen, Jesus spricht so ein bisschen theologisch hier, in Vers 32, nee, 31 auch schon. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Das stimmt. Wenn wir darüber ein bisschen nachdenken, dann werden wir rausfinden, das stimmt. Aber ich finde, es ist hier in Vers 33 so ein bisschen so, ach, Jesus erinnert sich, mit wem er redet. Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ich erkläre es euch nochmal kurz. Also jetzt in nicht theologisch, sagt Jesus hier. Und diese Anrede, Kinder, finde ich so lustig, das meint eigentlich wirklich kleine Kinder. Also das ist die Verniedlichungsform im Griechischen. Irgendwo hatte ich es mir aufgeschrieben. Genau, Technion. Eigentlich heißt Kinder Technon und er sagt noch die Verniedlichung, also Kindchen sozusagen. Ihr kleinen Kindchen. Noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Und ja, das Kennzeichen, was er denen hier aufgibt, das soll die Liebe untereinander sein. Das soll sogar so stark sein. Diese Liebe untereinander soll sogar so stark sein zwischen den Jüngern untereinander, dass es ein äußeres Erkennungsmerkmal ist. Ich meine, wenn so zwei Menschen sich lieben, dann merkt man das ja schon öfters mal. Wenn die so Hand in Hand gehen, irgendwie merkt man das. Oder wenn die sich umarmen oder küssen. Oder wenn der eine dem anderen Eis ausgibt oder so. Das muss noch nicht heißen, dass jemand den anderen liebt. Aber es kann es heißen. Es ist ein Zeichen. Und das finde ich so krass. Diese Liebe untereinander, das soll das Erkennungszeichen sein. Für alle. Außerhalb. Diese Gemeinschaft zwischen den Jüngern soll so innig sein. Und das sagt Jesus hier seinen engsten Vertrauten, also diesen 11 Leuten, den 12 ohne Judas, die mit ihm jahrelang mitgegangen sind. Die kennen ihn super gut. Sie haben noch nicht alles verstanden, aber sie sind so lange schon Jesus nachgefolgt. Und sie haben bestimmt das eine oder andere mitgekriegt. Und sie haben gesehen, wie er es vorgelebt hat. Sie haben nicht gemerkt, so Jesus erzählt das eine und tut dann aber das andere, sondern es war vollkommen in Einklang, was Jesus lehrt und was er tut. Und die Jünger sollen hier zusammenbleiben. Und daran sollen alle das erkennen, dass sie Jesu Jünger sind. An diesem Zusammenhalt, an dieser Liebe untereinander. Und das spricht hier von den Jüngern untereinander. Und dann geht es aber noch weiter. Es geht ja nicht nur um die Gemeinschaft der Jünger. Jesus ist ja nicht nur gekommen, damit wir untereinander hier als Menschen eine gute Gemeinschaft haben, sondern es geht ihm um viel mehr. Und da lesen wir in Kapitel 15 mal weiter, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht wohl von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und bringt sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Hier geht es darum, dass die Jünger jeder einzeln mit Gott zusammenbleiben, mit Jesus zusammenbleiben. Und dieses Bild hier, Jesus redet, wie ich gerade gesagt habe, Jesus redet so in so guten Bildern, dass man es verstehen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich habe es neulich in der Sendung mit der Maus mal gesehen. Es ist total interessant, wie diese Weinstöcke behandelt werden. Und das ist so aufwendig. Echt jeder Weinstock muss zu einer bestimmten Zeit des Jahres beschnitten werden und dann muss der Weinbauer muss genau hingucken. Er schneidet nicht einfach irgendwelche Zweige da ab, er muss ganz genau hingucken, welche Zweige er abschneidet und wo er die abschneidet, damit da auch wieder was gut rauswachsen kann im nächsten Jahr. Und dann werden die hochgebunden, diese Zweige. Es gibt da irgendwie so eine ganz spezielle Art, die zu binden. Also man tut die nicht einfach so hoch auf den Draht und dann hängen die da so in der Gegend rum, sondern die werden irgendwie so im Bogen gelegt, damit die besonders viel Sonne kriegen oder was auch immer. Also es gibt da eine ganz spezielle Art. Und ja, das Bild hier vom Weinstock und den Reben, das war damals schon aktuell, ist es auch heute noch, vielleicht ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten in unserer industrialisierten Welt heutzutage hier im Westen. Aber ich finde es immer noch so gut zu sehen, in Vers 2 steht, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also es geht darum, dass die Frucht zwar kommt, aber es geht auch darum, wie die Frucht kommt. Also aus der Reinheit kommt die Frucht. Die Frucht wird da sein, ja, aber die Rebe muss gereinigt sein. Dann bringt sie mehr Frucht. Und am Ende von Vers 5 sagt er ganz radikal wieder mal, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist ja auch im Bild. Wenn wir uns vorstellen, so eine Weinrebe, wenn man die abschneidet und die liegt dann da so rum. Und selbst bei Blumen ist es ja so, oder bei Obstbaumzweigen. Selbst wenn du einen bestäubten Kirschzweig oder so schneidest du ab, packst in eine Blumenvase, da wachsen keine Kirschen. Also das kannst du voll vergessen. Also selbst wenn biologisch vielleicht alles da wäre, so vom nüchternen Überlegen her, es kommt keine Frucht. Die Zweige müssen am Stamm bleiben. Die Weinreben müssen am Weinstock bleiben. Getrennt von Jesus können wir nichts tun. Und das waren jetzt so ein ganz paar Stellen. Oh nein, wie spät ist das denn? Waren ein ganz paar Stellen, wo es um die Lehre ging, wo Jesus seine Jünger gelehrt hat. Und ich will jetzt noch ganz kurz auf ein paar Stellen eingehen, wo er sie nicht nur gelehrt hat, sondern korrigiert hat. Wo er, wie Jesus so ein guter Didaktiker war, wo er sie alleine hat was machen lassen und neben ihnen noch war, ne, so wie wir es in der Ausbildung oder so vielleicht auch machen, wenn wir jemanden neu anleiten, dann erklären wir ihm erstmal alles ganz intensiv und wenn du das erfährst, dann musst du das und das tun und hin und her, ne, die ganzen Gegebenheiten werden erklärt und dann stellen wir denjenigen erstmal hin und sagen, so jetzt mach du mal, ich stehe mal daneben, ich guck mal, ich helfe dir dann auch. Und so hat es Jesus auch gemacht. Lass uns mal in Markus Kapitel 10 gehen. Da dachten die Jünger, sie hätten es geschnallt und haben dann mal gemacht und Jesus musste sie korrigieren. Markus 10, Vers 13. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Da meinen die Jünger, sie haben es verstanden, was Jesus beabsichtigt. Sie haben gesehen, okay, er heilt Leute, er predigt den ganzen Erwachsenen, die zu Hunderten und Tausenden da kommen irgendwie. Und Kinder kamen bisher nicht vor. Das gehört nicht zu Jesus irgendwie. Die Jünger fuhren sie an, also die Eltern, die Kinder zu ihm brachten. Und Jesus hat gesagt, nee, Moment, das habt ihr jetzt noch nicht ganz richtig verstanden. Und er wurde unwillig. Das ist so ein Wort, das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen bei Jesus. Er ist immer so sanft und so liebevoll. Und wenn Jesus unwillig wird, dann ist das schon ein starker Ausdruck, finde ich. Wir werden öfters mal unwillig mit unseren Kindern vielleicht oder mit unseren Kumpels irgendwie. Wir nennen es vielleicht anders. Wir sagen nicht, ich bin jetzt unwillig. Wir sagen vielleicht sauer. Wir werden sauer. Aber Jesus, er sagt hier nicht nur, nee, das ist falsch. Er wird nicht nur einfach sauer oder unwillig, wie es hier steht. Er sagt ihnen auch, warum. Und er erklärt es ihnen, wie es tatsächlich ist. Und das ist so gut bei Jesus. Er sagt nicht nur einfach, nee, falsch. Mach nochmal, versuch nochmal. Sondern er sagt es ganz ausdrücklich. Er sagt, ja, dass die Kinder zu ihm kommen müssen und dass alle das Reich Gottes so annehmen müssen wie Kinder. Sonst kann man da nicht reinkommen. So natürlich, wie Kinder etwas annehmen, müssen wir das Reich Gottes annehmen. Wenn ich als Papa meinem Kind was gebe und ich sage, hier, iss mal, und das Kind kennt es noch nicht und es sieht grün aus, okay, dann isst es das vielleicht nicht, so Brokkoli-mäßig oder so. Das kann vorkommen. Aber wenn ich ihm eine Frucht gebe, irgendwie Papaya oder Mango oder so, was jetzt nicht so ganz alltäglich ist, und ja, ich gebe meinem Kind das, dann nimmt das Kind das an und beißt rein. Und ja, das ist genau die Absicht, die Jesus hier hat. Jesus sagt, ja, wir müssen das Reich Gottes annehmen wie Kinder. Und er sagt, wer das nicht tut, wird nicht reinkommen, wenn wir es nicht annehmen wie ein Kind. Jesus geht es nicht nur um die Großen, macht er hier ganz klar. Dann ein paar Seiten davor in Matthäus 26. Vers 31. Darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hergehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Da korrigiert Jesus ihn ganz nüchtern, ganz neutral, mit einer prophetischen Aussage. Jesus sagt in Vers 34, du wirst mich dreimal verleugnen, nicht nur einmal. Du hast gerade gesagt, du wirst mich keinmal verleugnen, aber du wirst es sogar dreimal tun. Und er korrigiert ihn hier, ja, voller Liebe. Er sagt nicht hier, ja, was redest denn du für einen Quatsch? Also, komm mal morgen wieder, so nach dem Motto. Guck mal, was du in der Zwischenzeit dann gemacht haben wirst. Die ganzen Jünger sagen hier, sie werden ihn nicht verleugnen. Steht noch so als Nachsatz. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Ja, er selbst sagt ihnen aber, das wird nicht so kommen, wie ihr denkt, wie ihr meint. Er korrigiert sie im Hinblick auf ihre Zukunft. Und direkt danach, in Vers 36, da überschätzen sich die Jünger gnadenlos. Sie erkennen überhaupt nicht den Ernst der Lage. Vers 38, dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe gekommen ist, der mich überliefert. Da sagt Jesus den Jüngern, also das ist jetzt wirklich wichtig. Das hat er vorher noch nie gesagt. In Vers 37. Er fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Also wenn die Jünger Jesus das schon mal vorher gesagt gehört hätten, wie Jesus das sagt, hätten sie es vielleicht nicht so ganz ernst genommen. Aber das ist das erste und einzige Mal, dass Jesus solche Worte in den Mund nimmt. Dass er solche Angst äußert, solche Betrübnis. Bis zum Tod, sagt er. Und er wünscht sich das so sehr, dass seine Jünger mit ihm wachen. Er wünscht sich, dass sie mit ihm zusammen einstehen. Aber er sagt, ja, nicht mal eine Stunde habt ihr es hingekriegt. Aber es ist so cool, er sagt hier nicht einfach, ja, dann ist jetzt auch nicht so schlimm, Schwamm drüber, sondern er erklärt ihnen, warum das wichtig ist, warum er sie ermahnt hat, ermutigt hat dazu. Er sagt, ja, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Und ja, den schönsten oder in Anführungsstrichen den schönsten Tadel, den lassen wir jetzt mal aus, in Anbetracht der späten Stunde. Das, wo Jesus zu Petrus sagt, geh hinter mich, Satan. Das könnt ihr euch selber mal gerne angucken. Markus 8 war es, glaube ich, ja. Aber nach diesem Ganzen, wo Jesus sie gerufen hat, wo er sie gelehrt hat, wo er sie auch wieder korrigieren musste und korrigiert hat, da geht es jetzt an den Auftrag, den Jesus den Jüngern gibt. Und da geht es in Matthäus 28 natürlich. Brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das ist eine krasse Aufgabe. Da dachten die Jünger vermutlich auch erstmal, was? Moment mal, die ganze Welt, Jesus, hast du das jetzt, alle Nationen, hast du das jetzt echt so gemeint? Meinst du nicht hier nur die eine Nation? Das ist ja schon genug eigentlich, nur Israel. Das sind immerhin schon ja, Hunderttausende, Millionen und wir sind 11. Was sollen wir denn tun hier, wir 11 Leute? Aber das ist nicht die einzige Stelle, wo er die Jünger losschickt. Lass uns mal angucken, wo er das schon vorher in klein gemacht hat. Vielleicht als letzte Stelle in Matthäus 10. Ein paar Seiten davor. Da hat Jesus schon mal seine Jünger ausgesandt. Matthäus 10, Vers 5. Diese 12, die er gerade vorher kurz berufen hatte, da steht auch die Liste dann, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einem Weg, einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf den Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab. Denn der Arbeiter ist seine Nahrung wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Wenn das Haus nun würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Die Jünger sind hier ausgesandt worden in völliger Abhängigkeit von Gott, von der Gutwilligkeit der Leute, denen sie begegnen. Und ja, wir sind heutzutage so oft versichert über beide Ohren. Wir haben unsere Hausratversicherung, wenn uns irgendwie ein Vitrinenschrank mal zerbricht, dann rufen wir die an. Oder wir haben unsere Autoversicherung, wenn wir einen Unfall machen, dann müssen nicht etwa wir den Schaden bezahlen, nein, das macht unsere Versicherung. Wir müssen vielleicht einen kleinen Teil davon zahlen, aber gut. Größten Teil trägt die Versicherung. Und so haben wir alle unsere Absicherungen weltlich. Und wir gehen auch nicht irgendwo hin, vielleicht seid ihr da auch anders als ich, aber mir geht es zumindest so, wenn ich irgendwo hingehen will, dann gucke ich vorher, wo das ist. Dann muss ich vielleicht mit dem Auto dahin fahren und dann will ich wissen, ja, wie komme ich denn dahin? Über welche Autobahnen, über welche Städte fahre ich denn da eigentlich? Und ja, so sind wir abgesichert. Wir nehmen unsere Sachen mit. Wie voll sind unsere Autos, unsere Koffer gewesen, als wir hierher gekommen sind? Wir haben so viel Zeugs. Und die Jünger hier sind losgegangen mit dem, was sie anhatten. Sie hatten nicht mal einen Wanderstab. Und sie haben krasse Sachen gemacht. Sie sollten Kranke heilen, Tote auferwecken, Aussätzige reinigen und Dämonen austreiben. Und das haben sie getan in Jesu Vollmacht, in seiner Sendung. Sie wurden von ihm ausgesandt. Und ich habe mal von einem Buch gelesen, ich habe das Buch selber leider noch nicht gelesen, es gibt irgendwie so einen Wanderer, der den Israel-Trail gelaufen ist. Das geht irgendwie so vom Norden nach Süden, durch ganz Israel durch. So eine Wanderweg oder so eine Route irgendwie. Und da ist einer mal tatsächlich aus Deutschland hin, hat sich aufgemacht und ist von Anfang bis Ende, glaube ich, diesen Wanderweg darunter gewandert und hatte auch nichts dabei. Der hatte nur seine Anziehsachen. Kein Geld, keine Kreditkarte, kein Zelt, kein Schlafsack, was auch immer, könnt ihr euch denken. Er hatte einfach nichts. Und er schreibt in diesem Buch über diese faszinierende Erfahrung, da zu wandern in Israel und zu merken, dass Gott für uns sorgt. Dass er irgendwo Leute trifft, die ihm was zu trinken geben, wo seine Trinkflasche schon lange alle war. Und das war super heiß. Oder wo Leute ihn einladen, die ihn überhaupt nicht kennen, ihn einladen zu sich nach Hause. Und so führt Gott ihn. Und so hat Jesus die Jünger hier ausgesandt und Gott hat auch die Jünger geführt auf diesem Weg. Denn, wir lesen später, lesen wir jetzt nicht, aber es kommen alle zurück. Und es sind alle total begeistert. Es sagt nicht irgendwie einer, oh, das war aber schwierig, da habe ich aber mir Gedanken gemacht und ich musste dreimal irgendwie draußen aus dem Feld schlafen und hatte nichts zu essen und zu trinken. Die sind total begeistert, als sie zurückkommen. Und ja, wenn wir jetzt sehen, diesen Auftrag, rauszugehen in die ganze Welt, den haben wir auch. Und diese ganze Lehre, diese ganze Korrektur, die Jesus hier den Jüngern angedeihen lässt, die kriegen wir auch. Aber wir haben Jesus nicht. Das Problem ist, Jesus können wir nicht mehr sehen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, aber das Gute ist, wir haben den Heiligen Geist. Sonst würden wir das nicht schaffen. Und ja, wir kriegen den Heiligen Geist nicht erst, nachdem wir diese ganze Lehre, diese ganze Ausbildungszeit, die Korrektur bekommen haben, sondern wir kriegen den Heiligen Geist ja am Anfang. Das ist so cool, oder? Der Heilige Geist hilft uns, diese ganzen Sachen zu verstehen. Und so oft haben die Jünger gesagt, als Jesus ein Gleichnis erzählt hat, kannst du uns das nochmal erklären? Also später, als sie mit Jesus alleine waren, nur die 12, kannst du uns das nochmal erklären? Das haben wir irgendwie nicht ganz kapiert. Und dann erklärt Jesus ihnen das, wie das gemeint war, mit dem Seemann zum Beispiel. Erklärt er ihnen alles haarklein, was bedeuten soll. Und ja, wir verstehen es einfach so gut. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben sein Wort aufgeschrieben. Das ist ein totaler Segen. Wir können da einfach reingucken. Wir können Jesu Wort lesen, in uns aufnehmen. Und wir gehen auch durch diese ganzen Phasen. Vielleicht ein bisschen durchmischt. Vielleicht am Anfang natürlich die Berufung, aber vielleicht kriegen wir erstmal einen richtigen Batzen Korrektur am Anfang. Wo Jesus uns erstmal sagt, nee, also das alles, das kann ich nicht gebrauchen. Das lässt du bitte mal sein. Und dann geht's erst los mit der Lehre und mit der Einführung, was eigentlich das Gute und das Richtige ist. Aber wir haben auch diesen Auftrag. Und ja, das ist jetzt vielleicht ein guter Anlass, um mal mich selber zu prüfen. Jeder Einzelne von uns kann sich selber prüfen. Ja, sind wir eigentlich aus nach dieser Lehre, nach dieser Wegweisung, die Jesus uns gibt? Sind wir aus danach, das in uns aufzunehmen? Ich habe jetzt ganz viel vorgelesen heute, was Jesus gesagt hat. Und das ist bei weitem nicht alles. Kennt ihr diese Bibeln, wo Jesu Worte in Rot gedruckt sind? Und da lest mal die Evangelien, da werdet ihr, glaube ich, staunen. Also ich habe das neulich mal gemacht und ich war so überrascht. Ich meine, Jesus redet einfach kapitelweise. Er redet einfach. Ja. Und die Leute haben es aufgesogen. Die haben jedes Wort akribisch sich gemerkt und weitererzählt. Und damals hatten die Leute in Israel noch eine ganz andere Kultur als heute. Heute sagen wir ja, was vor einer Stunde war, habe ich schon wieder vergessen, keine Ahnung. Damals war es aber eher so, dass die Leute es in sich aufgenommen haben, auswendig gelernt haben zum Teil und dann hinterher noch Wort für Wort aufsagen konnten. Und ja, wenn wir sagen, okay, ich möchte dieses Ganze hier in mich aufnehmen, ich möchte Jesu Lehre, Jesu Korrektur haben, dann sollten wir uns vielleicht vorher entschließen, dass wir es auch annehmen. Ich meine, es hilft nichts, okay, nichts, vielleicht nicht. Auf lange Sicht vielleicht hilft es schon was, wenn wir es in uns aufnehmen und einfach nur wissen. Aber wenn wir es nicht irgendwann annehmen, dann hilft es uns nicht. Wir sollten willig sein. Und wenn wir uns vorher entscheiden, das anzunehmen, bevor wir es nochmal neu anschauen, bevor wir es lesen, bevor wir die Bibel aufschlagen, können wir sagen, Jesus, ich möchte das annehmen, was du heute zu mir was du zu mir sagen wirst. Weil dann ist es hinterher gar keine Frage mehr. Wenn es vielleicht ein hartes Wort ist für uns an dem Morgen oder an dem Abend, wo wir Bibel lesen, dann ist es gar keine Frage, weil wir ja schon vorher gesagt haben, ich möchte es annehmen. Und ja, wir haben auch diesen großen Auftrag. Und dafür brauchen wir diese ganze Lehre. Wir brauchen die Korrektur auch von Jesus. Wir können nicht ohne ihn. Wir können auch nicht ohne den Heiligen Geist. Das ist völlig unmöglich für uns Menschen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du so gut zu uns bist. Danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir deinen Geist haben und dass du uns so nahe kommst. Jesus, du lehrst uns und du rufst uns in deine Nachfolge, in den Dienst, den du getan hast, um ihn fortzuführen, um Multiplikatoren zu sein, um viel mehr Leute zu erreichen, als du in deinem Leben erreichen konntest, um in die ganze Welt zu gehen, in deinem Geist, nicht getrennt von dir, Jesus, mit dir zusammen. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass das möglich ist. Wir danken dir dafür, dass du so gut bist und dass du uns an die Hand nimmst und uns führst und leitest. Und wir bitten dich, dass, wenn wir an einem Punkt in unserem Leben stehen, wo wir deine Lehre in den Hintergrund gedrängt haben vielleicht, wo wir es nur noch so aus Pflichtgefühl vielleicht lesen, wo wir dein Wort am liebsten auf den Schrank stellen würden oder ins Regal, dass du uns neu Feuer gibst, dass du uns neu entfachst einfach für dich, Jesus. Wir danken dir, Jesus, für dein Wort und für deine Nähe. Amen.